gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen nach neuesten Angaben von Rettungsdiensten in Israel mindestens 8 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Nahost-Korrespondentin Isabel Gotowatz.
Auch im Iran kamen die Menschen in der Nacht nicht zur Ruhe. In der Hauptstadt Teheran waren am Abend und in der Nacht mehrere Explosionen zu hören. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuvor angekündigt, jedes Ziel des Regimes im Iran anzugreifen. Nach israelischen Angaben wurde das Verteidigungsministerium in Teheran bombardiert. Zudem weitere Ziele, die mit dem Atomwaffenprojekt des iranischen Regimes in Verbindung stünden.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Dabei werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst geehrt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Der Bundestag hatte den Nationalen Veteranentag vor gut einem Jahr beschlossen. In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten. Sie sprechen sogar von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Die Demonstrationen im Großraum Los Angeles und in Südkalifornien verliefen weitgehend friedlich. Videos aus zahlreichen Städten zeigen Menschen, die zu Musik und Sprechchören tanzen. In Huntington Beach, einer Hochburg der Republikaner, gingen allerdings auch Unterstützer von Donald Trump auf die Straße. Im Stadtzentrum von Los Angeles ordnete die Polizei am späten Nachmittag die Auflösung der Versammlung an. Laut Polizei griffen Gewalttäter Soldaten und Beamte mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen an.
Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden. Bei dem Angriff waren eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Ein weiterer Abgeordneter und dessen Ehefrau wurden niedergeschossen und verletzt. Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Vorher hatten die Füchse durch ein 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes den Finaleinzug perfekt gemacht. Das Endspiel ist heute Abend um 18 Uhr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn mehr Wolken. Ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 18 und in Lenzen in der Prignitz 20 Grad. Morgen nach letztem Regen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Nationale Veteranentag, Zeichen der Zeitenwende. Deutschland hat einen weiteren Gedenktag. Am 15. Juni wird in der Bundesrepublik zum ersten Mal der Nationale Veteranentag begangen. Damit wird die Leistung jener Bürgerinnen und Bürger gewürdigt, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind oder waren und anschließend ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. So hat es der Bundestag beschlossen. Um diesen neuen Gedenktag geht es im Gespräch mit Kapitän zur See Stefan Küttler. Er ist im Bundesministerium der Verteidigung als Referatsleiter Betreuung und Fürsorge für die Koordinierung des Veteranentages zuständig. Guten Tag, Herr Küttler.
Ja, schönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Küttler, Sie sind 1995 in die Bundeswehr eingetreten. Sind Sie Veteran?
Auch ich bin Veteran, das stimmt.
Viele Deutsche denken bei dem Begriff vermutlich an körperlich und seelisch versierte Soldaten, vorzugsweise amerikanische, die aus Vietnam, Irak, Afghanistan nicht so richtig nach Hause zurückgefunden haben. Warum greift die Definition des Bundestags so viel weiter?
Weil es, glaube ich, auch um die Leistung der Soldatinnen und Soldaten in Gänze geht. Ich kenne natürlich die Diskussion. Ich weiß auch darum, dass der Begriff nicht von jedem gut gefunden wird. Und ich gestehe auch, dass auch ich am Anfang vielleicht mit dem Begriff gefremdelt habe, weil man natürlich damit, wie Sie es eben beschrieben haben, vielleicht auch andere Bilder im Kopf hat, die durch Filme sonstiges assoziiert sind. Ich glaube, dass der Begriff, so wie er jetzt ist, richtig ist, dass er gut ist und dass er vor allen Dingen auch in Gänze diejenigen inkludiert, die eine Leistung für Deutschland, für die Freiheit und Demokratie gebracht haben. Und das umfasst sowohl diejenigen, die in den 60er Jahren bei der Flugkatastrophe geholfen haben, die im Kalten Krieg an der Grenze gegenüberstanden und diejenigen, die in der heutigen Zeit die ganzen Einsätze wie Afghanistan, Jugoslawien und bestritten haben. Und ich glaube, deshalb ist dieser Begriff gut gewählt, so wie er jetzt ist.
Also ein Obergefreiter, der die Tankstelle einer Instandsetzungskompanie in Bayern führt, der ist dann damit genauso gemeint wie ein Gebirgsjäger, der in Afghanistan Verletzte und Tote gesehen hat, der geschossen hat, beschossen worden ist, gekämpft hat. Wie sehen denn Einsatzrückkehrer so etwas?
Wir haben ja Veteranenverbände, die genau, sag ich mal, sich auf das Thema Einsatzveteran beziehen. Ich glaube, es ist persönlich und menschlich nachvollziehbar, dass jemand, der im Einsatz war, der in einem Gefecht gestanden hat, diesbezüglich eine ganz persönliche und eigene Bewertung vorgenommen hat. Und die würde ich ihm auch jederzeit zugestehen und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig würde ich aber denjenigen sagen, wir merken ja gerade mit Landes- und Bundesverteidigung, werden ja diese Aufgaben zukünftig immer relevanter und wichtiger werden. Und ich glaube, derjenige, der auch in den Dienst der Streitkräfte eintritt, der dafür trainiert und sich bereit macht, für den Einsatz auch gezogen zu werden, warum soll ich dem nicht auch zusprechen und danken dafür, dass er diese Entscheidung getroffen hat und diese Bereitschaft auch mitgeht, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel Unsicherheit haben? Deshalb verstehe ich das Persönliche und ich kann das nachvollziehen. Aber nochmal, ich glaube, dass der Begriff so ist, er muss den Menschen insgesamt Wertschätzung entgegenbringen, die Entscheidung treffen, für unser Land einzutreten.
Seit 1993 sterben Angehörige der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen. Anstöße für einen Veteranentag gab es mindestens seit 2012 durch den damaligen Verteidigungsminister de Maizière. Warum ist die Zeit erst jetzt für diesen Gedenktag reif?
Ich glaube, wie das immer so ist im Leben, alle guten Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal braucht es Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man jetzt sehr deutlich sieht, dass die sicherheitspolitische Lage in der Welt, in Europa, eine Situation herbeigeführt hat. Stichworte sind Zeitenwende, Stichworte sind Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit. Das sind Begriffe, mit denen hat man sich zu der Zeit, die Sie eben genannt haben, nicht befasst, in der Form und so beschäftigt. Es war alles sehr weit weg und jetzt ist es doch sehr dicht dran. Die Politik übernimmt hier eine ganz klare Verantwortung, auch durch die Konnotation ihrer Wortwahl. Und ich glaube, dass das natürlich etwas verändert hat. Und deshalb ist jetzt der Moment, der zu diesem Bundestagsbeschluss im letzten Jahr geführt hat.
Nun haben andere Länder ja schon länger Gedenktage für Veteranen. Ich denke zum Beispiel an den Armed Forces Day in Großbritannien. Hat das deutsche Verteidigungsministerium sich an solchen Veranstaltungen, an solchen ausländischen Gedenktagen eigentlich orientiert?
Natürlich nehmen wir das, was um uns herum passiert, immer wahr. Wenn Sie, wie Sie es angesprochen haben, nach England gucken, haben Sie vielleicht die Bilder noch vor Augen aktuell, wo Prinz Harry mit der Familie auf dem Balkon steht und die Royal Navy fliegt drüber hinweg und zieht die Farben Britanniens in die Luft. Da ist es der Stolz zur Armee, zur Siegermacht vielleicht. Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft finden wir gerade noch unseren Weg und den Weg finden wir mit der Gestaltung des Veteranentages, den wir jetzt ausüben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Gespür entwickelt haben, positive Eindrücke aus anderen Bereichen mitzunehmen, aber sie auch auf die jetzige und hier in der Gesellschaft vorzuführende Situation anzupassen.
Wenn Sie jetzt schon die Geschichte ansprechen, es ist schon klar, dass angesichts der deutschen Geschichte eine völlig andere Gestaltung eines solchen Veteranentags nötig ist.
Auch da, glaube ich, muss man sagen, entwickelt sich das jetzt gerade. Die Bundeswehr muss man nicht gut finden. Aber die Leistung derer, die dafür eintreten, für Deutschland Sicherheit und Freiheit einzutreten, ich glaube, denen muss man zumindest Respekt zollen. Ich glaube, dass die Entscheidung durch das Parlament letztes Jahr ein ganz tolles, ein wichtiges Signal war an die Truppe, die auch erst lernen muss, Dankbarkeit entgegenzunehmen, weil sie in der Vergangenheit immer kritisch betrachtet worden ist. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt und es ist auch ein wichtiger Schritt, dass sich Gesellschaft vielleicht mal auf anderem Wege mit dem Thema Bundeswehr auseinandersetzen kann. Weil es hier um Menschen geht. Es geht, sagen wir mal so wie bei mir, um die Person Stefan Küttler in der Uniform. Ja, und mit mir kann man sich auf dem Veteranentag austauschen. Und so kann man es mit vielen anderen machen, mit Einsatzversehrten, mit denen, die der Bundeswehr helfen. Also in viele Facetten. Und deshalb glaube ich, es ist vollkommen in Ordnung, dass Deutschland seinen eigenen Weg erstmal geht und warten wir doch ab, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln soll. Denn der Veteranentag soll ja jährlich ab sofort stattfinden.
Sie sind beim Bundesministerium für Verteidigung für die Koordination, Organisation des Veteranentages zuständig, aber es sind auch noch andere Regierungsstellen beteiligt und es gibt ja auch Veteranenverbände in Deutschland. Wurden die auch bei der Ausgestaltung des Gedenktages einbezogen?
Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, wir wissen um die Leistung der Veteranenverbände. Ich glaube, vieles, was erreicht worden ist und auch die Hinführung letztes Jahr zu dem Parlamentsbeschluss, der ja mit breiter Mehrheit auch im Bundestag beschlossen worden ist, hat einen hohen Verdienst auch der Verbände und der Soldaten und Soldatinnen, die in den Einsätzen waren, versehrt worden sind und die um ihr Recht und ihre Anerkennung gekämpft haben. Also von daher möchte ich das immer klar herausstellen, die waren uns wichtig, sind uns wichtig und sie sind einbezogen worden. Wir haben natürlich, weil wir 26 Verbände gehabt haben, sie grundsätzlich alle auch gebrieft und mitgenommen. Aber wir haben das vor allen Dingen auch gemacht über das Veteranenbüro, das wir seit letztem Jahr haben, weil dieses Büro mit diesen Verbänden immer in Verbindung steht. Das heißt, bei der Kampagnenplanung, bei der Ausgestaltung des Events und wurden die Verbände über das Veteranenbüro immer einbezogen, sodass wir immer einen Link hatten. Und zwischendurch haben wir auch immer ein Feedback gegeben, wo wir gerade stehen und haben das Feedback wiederum der Verbände aufgenommen, um es einzubeziehen.
Welche Veranstaltungen oder welche Formen von Veranstaltungen wird es denn nun geben am 15. Juni?
Wir haben ja den Auftrag bekommen, ein Zentralevent in Berlin zu gestalten. Das ist das eine. Und wir haben die Aufgabe, bundesweit da, sag ich mal, zu unterstützen, dass es Veranstaltungen gibt. Ganz wichtig zu sagen ist, die Bundeswehr ist Ausrichter keiner einzigen Veranstaltung, sondern die Veranstaltung, die es in Deutschland gibt oder in Berlin gibt, Ausrichter ist sozusagen der Bundestag respektive die Bundesregierung, respektive die Landesregierung, die Stadt, eine Kommune, eine Gemeinde oder aber auch ein Verband, ein Verein, eine Stiftung.
Was passiert denn in Berlin? Was kann man hier sehen, erleben am Veteranentag?
Wir haben das bewusst auch wie ein Volksfest angelegt. Wir haben ein tolles Veteranendorf mit all denen, die, sag ich mal, der Bundeswehr zur Seite stehen. Man kann dort diskursiv in den Austausch treten mit Verbänden, mit Vereinen, mit der aktiven Truppe, aber ohne Waffenschau. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Das heißt, wir haben Künstler wie Glasperlenspiel, wir haben Michael Schulte, wir haben Lace Eldine mit der Big Band auftritt. Wir werden eine Andacht durchführen auch, um unseren gefallenen Kameraden auch zu gedenken. Wir haben Podiumsdiskussionen. Der Austausch mit der Politik ist genauso möglich wie mit Versehrten und den Verbänden auf der Bühne. Wir haben Live-Schaltung einmal nach Kiel. Das heißt, wir wollen auch Berlin in die Fläche bringen und genauso die Fläche nach Berlin holen, am Beispiel Kiel. Und wir wollen auch ins Ausland gehen. Das heißt, auch zu unserer Brigade nach Litauen werden wir schalten und einen Stream machen. Und der Bundestag ist natürlich auch aktiv eingebunden. Das heißt, der Bundestag ist ab 10 Uhr öffentlich zugänglich schon. Und er wird beherbergen die Ausstellung von Bryan Adams, Wounded, The Legacy of War. Denn er hat britische Veteranen fotografiert und sehr nachdrücklich in Szene gesetzt. Und er wird auch selber vor Ort sein und im Interview berichten, was ihn umtrieben hat. Er wird auch einen britischen Veteranen dabei haben. Und sie haben auch einen Bereich, wo man so ein bisschen das Thema versehrt erleben kann. Also wie ist es mit einer Prothese zu gehen? Natürlich Rollstuhl kennt jeder, aber wie ist es mit der Prothese? Dass man sich mal damit auseinandersetzen kann, was machen Soldatinnen und Soldaten durch? Also von daher haben wir in Berlin, glaube ich, ein ganz breites, tolles Programm. Wir haben noch einen Kinderbereich auch natürlich, damit für ein Familienfest gehört auch ein Kinderbereich dazu. Das heißt also, es ist irgendwie für jeden was dabei zu verweilen. Wir haben Foodtrucks, das heißt, das kulinarische Wohl kommt nicht zu kurz. Also wir haben, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Fest von 13 bis 20 Uhr in Berlin. Und wir freuen uns über jeden, der mit uns den Tag teilen möchte.
Herr Küttler, was erhoffen denn die Veranstalter, aber auch das Ministerium, die Regierung, die Bundesregierung, die Bundeswehr sich vom Veteranentag?
Ich als Veteran erhoffe mir davon eine ganz klare, bessere Diskussion, den Austausch, Interaktion mit der Gesellschaft und der Politik. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Beim Kampagnenshooting für unsere Kampagne aktuell haben wir am Schluss natürlich uns bedankt für das gute Shooting. Und dann traten drei der Visagisten in den Vordergrund und sagten, wir wollen gerne auch noch was sagen. Ich sagte, gerne. Und dann haben die drei Visagistinnen gesagt, sie sind wohnhaft in Berlin, waren Anfang 20, sind mit der Bundeswehr nicht groß geworden, haben ihre Eltern gefragt, ob sie überhaupt diesen Auftrag der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr annehmen sollten. Und haben dann gesagt, sie sind total im Nachgang begeistert, dass sie es gemacht haben. Weil sie erstens waren die Soldaten unprätentiös, zweitens haben sie gesehen, unsere Protagonisten kannten sich gar nicht vorher und die waren wie eine Familie zueinander. Sie haben also gemerkt, was zwischen Soldaten schnell funktioniert, wie sie zusammenfinden. Und drittens haben sie in den Pausengesprächen oder Zwischengesprächen gemerkt, was für Personen in der Uniform stecken. Und all diese Dinge hat bei denen dazu geführt, dass sie sagen, dass sie jetzt die Bundeswehr mit anderen Augen sehen. Und wenn wir das erreichen beim Veteranentag, dass Menschen, die uns auch die Bundeswehr vielleicht nicht gut finden, aber den Diskurs mit den Soldatinnen und Soldaten, Veteranen und Veteranen gehen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit besteht auch viel Unsicherheit. Und ich glaube, so ein Tag wie der kann zur Sicherheit beitragen, weil man sich austauschen kann. Und wer redet, dem kann geholfen werden. Und das verspreche ich mir vom Veteranentag und wir uns. Und ich glaube, dann bekommt man vielleicht einen entspannteren Umgang miteinander.
Einen entspannteren Umgang mit Soldaten, die bisher ja meistenteils als Randfiguren der Gesellschaft existieren, oder?
Wenn Sie das so formulieren, klingt das natürlich hart und schade. Also ich als Soldat habe mich nie als Randfigur gefühlt.
Liegt doch keine Wertung darin.
Genau, also ich sage mal, ich bin erstmal Vater, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin, sage ich mal, gut in meinem Umfeld, privaten Umfeld organisiert und aufgestellt. Und so sind es vieles auch. Ich stelle ja immer wieder fest, auch wenn ich Soldaten pensioniere, in Anführungsstrichen, die sind Bürgermeister, die sind Sportverein, also die sind alle gut vernetzt und in der Gesellschaft. Aber ich glaube, womit sie einen Punkt haben, ist einfach, bei der Bundeswehr zu sein, war nichts Besonderes oder hat keine besondere Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der Dienst für das Land hat im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie es aus unserer Sicht jetzt als Empfänger des Veteranentages wünschenswert gewesen wäre. Und jetzt durch die sicherheitspolitische Lage, und eins möchte ich auch sagen, kein Soldat will kämpfen, kein Soldat will den Krieg. Aber wenn es soweit ist, sind wir bereit dazu, das zu machen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Aber ich glaube, dieser Veteranentag ist ein wichtiges und gutes Anliegen.
Ein Anliegen auch für eine gesellschaftliche Bewusstseinswende dann.
Genau, für den Diskurs. Und ich sage mal, es sind ja auch zum Veterantag die eingeladen, die keinen Bezug haben zu Soldaten und Soldaten. Es ist ja nicht nur, dass Veteranen und Veteranen in ihre Familien kommen sollen. Also ich weiß nicht, ob Sie einen Bezug haben jetzt im persönlichen Bezug, aber ansonsten sage ich, jeder, der, sage ich mal, sich einfach über das Thema mal informieren will, der sich mal in den Diskurs gehen will, auch wenn er Dinge kritisch sieht, welcome. Also wir haben ja auch Podiumsdiskussionen mit Abgeordneten. Stellen Sie den Abgeordneten Fragen. Wir haben Podiumsdiskussionen unter anderem auch mit Versehrten. Stellen Sie denen Fragen. Also ich glaube, diese Gelegenheiten gibt es. Und wenn Sie viele Fragen haben, kriegen Sie bestimmt auch gute Antworten. Und wenn das dazu initiiert, dass man vielleicht über das eine oder andere nachdenkt, haben wir doch schon eine ganze Menge gewonnen.
Herr Küttler, der Deutsche Bundestag hat die Einführung des Veteranentages letztes Jahr auch mit der Aufforderung verbunden, die Versorgung von einsatzgeschädigten Soldaten zu verbessern. Kommt diese Verbesserung voran?
Ich glaube, sie kommt sehr gut voran, wissend darum, dass einem, dem es schlecht geht, es nie schnell genug gehen kann. Und ich sage auch, es ist egal, was wir jetzt schon erreichen, es wird natürlich nie aufhören, sich weiter zu optimieren. Ich glaube, dass die Bundeswehr mit den Einsätzen eine Menge gelernt hat, eine Menge überführt hat in Gesetze, was sie aktuell gerade im Januar diesen Jahres, die Entschädigungsgesetz, was nochmal die Versorgung, die finanzielle Absicherung und, sag ich mal, deutlich verbessert hat. Wir haben aber auch, und das möchte ich sagen, ein enormes Netzwerk. Das heißt, wir haben 50 Netzwerkpartner vom Soldatenhilfswerk, Bundeswehrsozialwerk, Stiftung, Härtefallstiftung. All die greifen, unterstützen zusätzlich zu den Institutionen und Fachdiensten, die wir in der Bundeswehr haben. Das heißt also, ein Soldat hat über alle Ebenen hinweg ein Riesenangebot. Was wir optimieren müssen, ist natürlich, dass man dieses Riesenangebot immer so zugriffsmöglich macht, dass derjenige, der betroffen ist, in Anführungszeichen den Zugang findet. Aber ich glaube, wir haben ein Riesenpaket und wir lernen dazu. Aber ich habe Verständnis, dass es dem einen oder anderen vielleicht nicht schnell genug geht. Und gerade, was Sie ansprachen, auch bei psychischen Erkrankungen, ist das natürlich auch immer eine Frage von Diagnose, Behandlung und ob das überhaupt am Ende eine Gesundung stehen kann, immer auch ein Themenfeld, was einer besonderen Betrachtung unterliegt. Aber ich glaube, die Bundeswehr hat ein tolles und breit aufgestelltes Netzwerk der Hilfe.
Mit meiner Frage habe ich im Grunde das getan, was, so verstehe ich jedenfalls die Definition des Deutschen Bundestages oder den Auftrag des Deutschen Bundestages für den Veteranentag eigentlich nicht gemeint war. Ich habe nämlich die Einsatzschädigung mit dem Veteranentum verknüpft. Stört Sie das eigentlich aus Sicht eines Bundeswehrangehörigen?
Die Verknüpfung?
Ja.
Nee. Also es sollte das eine das andere nicht überlagern. Also ich meine, Veteranentag deckt nun mal die Menschen ab, die in der Bundeswehr dienen. Und das sind die, die, sage ich mal, gesund aus dem Einsatz zurückgekehrt sind, wie auch die, die versehrt sind. Wichtig ist dabei, dass diese Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, dass man ihnen mal zuhört, dass man ihnen ein Gesicht gibt, so wie das auch unsere Kampagne macht. Seite an Seite, Schulter an Schulter. Das ist wichtig, den Menschen ein Gesicht geben, zuhören, Aufmerksamkeit geben. Das ist wie bei jedem in der Gesellschaft, glaube ich, das hilft. Und das hilft auch zu Gesunden. Und deshalb, glaube ich, störe ich mich an der Verknüpfung nicht. Ich glaube, wir als Armee sind sehr fürsorglich mit unseren Soldaten und Soldatinnen. Und jetzt, sage ich mal, ist es doch nur gut, dass die Gesellschaft, die Politik genau diesen Schulterschluss mit uns sucht.
Viele andere Länder haben ja längst eine eigenständige Veteranenpolitik. Die USA haben zum Beispiel ein eigenes Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Deutschland bisher nicht. Wird sich sowas ändern?
Also ich glaube, dass mit dem Veteranentag würde dieses Thema insgesamt auch mehr Fahrt aufnehmen. Zurzeit kann ich sagen, in meinem Referat habe ich eine Referentin, die das bearbeitet. Ich habe aber gleichzeitig das Veteranenbüro, worin 10 Mitarbeitende arbeiten. die genau sich um dieses Thema Veteranen kümmern. Das heißt, da können Sie als Bürgerinnen und Bürger genauso vorbeischauen und sich informieren. Oder auch der Ehemalige kann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt ist mit Inanspruchnahme, wenn er auch erkrankt ist. Also es gibt das als Ansprechpartner. Wir haben dann noch andere Strukturen bei uns im Streitkräfteamt. Also unsere Struktur, wie sie jetzt, sind nicht in einem Dezernat oder zusammengefasst, sondern sie sind verschiedene Stellen, die verteilt sind. Aber wir haben auch ein breites Netzwerk, was das Thema Veteranenwesen betrifft.
Soweit die Exekutive. Aber wäre es nicht nötig, dass die Legislative sich auch stärker damit befasst, dass also Veteranenpolitik eigenständig gesehen wird und auch ein viel breitere Öffentlichkeitswirksam entfaltet?
Da würde ich jetzt erstmal abwarten wollen, wie sich der Veteranentag entwickelt und sag mal, welche Dynamik er zeigt. Der Veteranentag ist ja so angelegt, dass im Idealfall, dass jetzt Städte, Gemeinden, Kommunen das für gut befinden, was dieses Jahr passiert. Sich bei anderen was abschauen, die sich vielleicht diesmal noch nicht getraut haben oder dieses Thema noch nicht so auf dem Schirm haben, neben den vielen anderen Themen, die sie beschäftigen. Und dass vielleicht im nächsten Jahr wir statt der 100 Events, die wir roundabout jetzt über Deutschland haben, dann vielleicht 150 oder 200 haben. Und ich glaube, das, worauf sie abzielen, ist doch, dass im Prinzip ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie dafür da ist und dass die Menschen zusammenkommen. Und wenn ich auf die Events abziele, dann haben wir von der Großveranstaltung in Kiel, die auch das, die es im Landtag beschlossen haben, als klares, sichtbares Zeichen, bis hin zu Gottesdiensten, wo ein Pfarrer sagt, ich stelle den Veteranentag in meinen Gottesdienst und danach bei Kaffee und Kuchen diskutieren wir darüber weiter. Es geht nicht immer um die großen Events. Es geht darum, dass wo Veteranen sich bewegen und aufhalten, dass in deren Umfeld, sag mal, man in den Diskurs kommt. Und deshalb, wenn solche Dinge, sag ich mal, sich ausbauen, solche Events und Veranstaltungen, dann ist das doch viel besser manchmal, als wenn man alles institutionalisiert und immer nur, sag ich mal, zig Ansprechforen hat. Ich glaube, das Leben in der Gesellschaft ist viel wichtiger und wird helfen.
Herr Köttler, bei der Bundestagsdebatte über die Einführung des Veteranentages letztes Jahr, da sagte der Abgeordnete Arlt, er werde, also auf diese Weise werde eine Leerstelle in der Erinnerungskultur geschlossen. Ist das so?
Also Herr Arlt ist ja jemand, der sich sehr verdient gemacht hat um das Thema Veteranen, also der auch da ja einer der Antragsteller war im Bundestag.
Selbst Offizier und im Einsatz
Selbst Offizier, also genau, hat also das von beiden Seiten her als Politiker sowie als Soldat sozusagen positiv in dem Sinne erlebt und viel dazu beigetragen. Ich weiß auch nicht, also jetzt persönlich meine Küttlung, ob immer Gedenktag, auch wenn es so, sag mal, formuliert worden ist, sollte doch nicht mal schwermütig sein. Also wir gedenken, deshalb beim Veteranentag in Berlin werden wir auch eine Andacht machen. Also wir werden eine ökumenische Andacht machen, weil es uns wichtig ist, auch unsere Kameraden, die auch Veteranen sind, aber vielleicht aus dem Einsatz nicht zurückgekehrt sind oder die generell in der Bundeswehr auch verstorben sind, denen mit zu gedenken. Aber auch der Gottesdienst und die Kirche hat gesagt, es geht nicht immer darum, nur um Trauer. Es geht darum, auch nach vorne zu gucken, positiv zu sein und das Miteinander in dem Sinne zu leben. Deshalb glaube ich, wir haben den Wald der Erinnerung. Da sind, sag ich mal, die Veteranenverbände ja sehr aktiv und nutzen diesen Wald der Erinnerung auch für das Erlebte und das Verarbeiten. Wir haben die Gedenkstätte im BMVG, auch für das Thema der Hinterbliebenen. Und jetzt haben wir Veteranentag, wo es generell um das Thema Wertschätzung und Dialog geht. Und ich glaube, diese Mischung ist gut. Und das als solches, als Puzzleteil, würde ich sagen, fehlte uns noch.
In der Bundestagsdebatte gab es auch Stimmen, die vor einer unkritischen Militärverherrlichung aus Anlass der Einführung des Veteranentages warnten. Wie kann man das verhindern?
Was ich schon mal gesagt habe, also man muss die Bundeswehr nicht gut finden. Und ich glaube, die auch mit der Bundeswehr absolut nicht d'accord sind, da könnte ich den Veteranentag wahrscheinlich planen, wie ich will. Es wäre immer negativ angesehen. Und das nehmen wir ja auch wahr durch die Antifa, die ja jetzt auch in Berlin schon sehr aktiv ist und im Prinzip sich ja diesbezüglich positioniert. Ich kann immer nur sagen, beim Veteranentag ist erstmal jeder herzlich willkommen. Der Veteranentag ist keine Waffenschau. Sie werden in Berlin zum Beispiel bei keinem Event einen Panzer sehen oder eine Korvette irgendwo sehen. Dafür gibt's den Tag der Bundeswehr, da lädt die Bundeswehr ein, kommen Sie in den Stützpunkt, gucken sich die Bundeswehr an, wie wir arbeiten. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir ein Veteranendorf, wo in 30 Zelten sich alle Netzwerkpartner ausstellen, die mit der Bundeswehr, sag ich mal, sich positiv oder helfend auseinandersetzen. Von Hilfsverbänden, wir haben Radio Andernach, das in den Einsatz berichten wird. Wir haben auch aktive Truppe, aber ohne hartes oder schweres Gerät. Der Veteranentag ist ein diskursives Forum, ist in Berlin ein Volksfest. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Und ich würde jeden einladen, komm doch erstmal vorbei und sprich. Wir sind total reflektiert, glaube ich, in dem Sinne, wie wir es angelegt haben. Und es ist nicht so wie in England oder in Holland, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Es hat einen anderen Charakter, aber es soll trotzdem Volksfest sein. Es soll positiv sein, es soll fröhlich sein. Herzlich eingeladen.
Sie haben jetzt im Gespräch mehrfach gesagt, man kann von der Bundeswehr halten, was man will, aber den Veteranen kann man trotzdem Wertschätzung beibringen. Soldaten sagen öfter oder beklagen öfter, wenn man mit ihnen darüber spricht, wie sie denn die Wertschätzung der Gesellschaft eigentlich wahrnehmen, ob es die überhaupt gibt, dann sagen sie, dass es eine generelle Ablehnung gegenüber dem Militär bzw. der Bundeswehr gibt und dass das die Wertschätzung beeinträchtigt. Kann man so etwas trennen?
Also ich würde sagen, ich kann diese Emotionen, dieses Empfinden nachempfinden. Die Politik hat mit dem Veteranentag, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges Signal gesetzt. Rückhalt, Unterstützung, Anerkennung. Aber die Politik ist auch, sag ich mal, diejenigen, die uns in die Einsätze schicken als Parlamentsarmee. Und der Nachdruck und die Unterstützung durch die Politik und das Parlament ist, glaube ich, maßgeblich, wie auch die Bundeswehr in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Wenn also so wie jetzt die Politik, sag ich mal, deutlich hinter uns stellt durch dieses Signal, dann bin ich auch davon überzeugt, dass das in der Gesellschaft eine andere Wahrnehmung erfahren wird und dass das, was Sie ansprachen, dass Leute sich vielleicht am Rande betrachtet werden, hoffentlich in Zukunft dieser Eindruck weniger wird und nicht mehr so ist. Ich sehe schon die Politik, die uns in die Einsätze entsendet, als wichtigen Faktor dafür, wie Bundeswehr in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Aber Wertschätzung kann man eben nicht verordnen. Sieht man ja zum Beispiel daran, wie wenige Bundesbürger bereit wären, zur Bundeswehr zu gehen.
Jetzt war ich in meiner Vorverwendung 2 Jahre in der Personalgewinnung tätig. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, also die letzten Jahre haben wir sukzessive einen Anstieg bei Bewerbungen und bei Einstellungen. Wir haben natürlich nicht bis jetzt, so wie es ja doch kommuniziert wird, haben wir noch weiteren Personalbedarf. Aber die Nachfrage und die Bewerbung steigen an. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Personalgewinnungsorganisation hat enorme Anstrengungen unternommen. Unser Minister hat mit der Einsetzung einer Taskforce viele Anstrengungen unternommen. Und das zeigt Wirkung, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wir jetzt mehr Zulauf haben. Aber ich möchte auch bewusst sagen, beim Veterantag haben wir nicht verquickt mit Personalgewinnung, sondern es geht um Diskurs. Und deshalb möchte ich nur, bevor dieses Thema Personalgewinnung oder sowas kommt, gleich trennen. Das ist nicht Gegenstand des Veterantags.
Herr Küttler, ist der Gedenktag, dieser Veteranentag, eine Facette der Zeitenwende, dieser Zäsur deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik seit Russlands Überfall auf die Ukraine?
Auf jeden Fall wäre es, glaube ich, ohne diese Zeitenwende, glaube ich, vielleicht nicht zu diesem Veteranentag gekommen. Ich glaube, dass die Politik extrem sensibilisiert worden ist dadurch auch für dieses Thema. Und wir danken auch der Politik, dass sie praktisch dieses aufnimmt. Wir, sage ich mal, ist kein Phishing vor Anerkennung. Aber ich glaube, na, wie wir es schon im Gespräch jetzt hatten, man hat ein bisschen gefremdelt mit der Armee. Und ich glaube, dieser Veterantag durch die Entscheidung der Politik hat sie etwas Gutes getan, damit dieses Fremdeln vielleicht weniger wird. Und das ist in Zeiten der Unsicherheit, glaube ich, wichtig.
Vielen Dank, Herr Küttler.
Sehr gerne.
Der erste nationale Veteranentag war Thema im Gespräch mit Kapitän zur See Stefan Küttler. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine aktuellen Meldungen zu größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Zudem ist auf der A113 zwischen Stubenrauchstraße und dem Tunnel Rodo stadtauswärts wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur in Richtung Unter den Linden frei. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße nur eine Spur frei. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Lichtenrade, Lichtenrader Damm zwischen Großzietener Straße und Fehlingstraße ist an einer Baustelle nur eine Spur pro Richtung frei. Und zur S-Bahn Berlin wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es bei der S1 und S7 zu Verspätungen und Ausfällen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen nach neuesten Angaben von Rettungsdiensten in Israel mindestens 8 Menschen ums Leben. Mehr als 200 wurden verletzt. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, weil noch immer Menschen unter den Trümmern getroffener Gebäude vermisst werden. Es waren 2 iranische Angriffswellen, die in der Nacht über Israel gingen. Zunächst um kurz vor Mitternacht eine Angriffswelle mit ballistischen Raketen. Danach gegen 2 Uhr morgens wurde Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Israel hatte seinerseits die Nacht hindurch den Iran angegriffen, darunter erneut Atomeinrichtungen, ebenso Ölanlagen.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Christoph Heinzle.
Mehr Sichtbarkeit für aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten versprechen sich Bundestag und Bundeswehr vom Nationalen Veteranentag. Die Veteranen und ihre Verbände wünschen sich mehr Wertschätzung und Anerkennung. Veteraninnen oder Veteran der Bundeswehr ist, wer aktiv im Dienst steht oder aus dem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist. Nach dieser Definition zählt Deutschland rund 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen.
In den USA hat es die bisher größten Proteste gegen die Politik von Präsident Trump gegeben. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten, etwa in New York, Washington und Los Angeles. Die Rede ist von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Die Proteste standen unter dem Motto »No Kings, keine Könige«. Die Teilnehmer kritisieren das aus ihrer Sicht autoritäre Auftreten Trumps, insbesondere in der Migrationspolitik. Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden. Bei dem Angriff waren eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Ein weiterer Abgeordneter und dessen Ehefrau wurden niedergeschossen und verletzt. Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Vorher hatten die Füchse durch ein 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes den Finaleinzug perfekt gemacht. Das Endspiel ist heute Abend um 18 Uhr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn mehr Wolken. Ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 18 und in Lenzen in der Prignitz 20 Grad. Morgen nach letztem Regen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Am Dienstag eine trockene Mischung aus Sonne und lockeren Wolken, 23 bis 26 Grad. Die Zeit 7.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Reisen Sie mit uns nach Südostasien. Genauer gesagt nach Singapur. Ich bin Tina Witte. Der Stadtstaat hat eine Menge zu bieten. Das größte Riesenrad und Ozeaneum der Welt, eine Formel-1-Rennstrecke, die Marina Bay und Shoppingmeilen. Doch abseits von Hochhäusern, Konsum- und Unterhaltungsindustrie gibt es auch viel Natur zu entdecken. Michael Marek und Saskia Guntermann beginnen ihre Reise auf einer Insel nordöstlich von Singapur.
Wir sind hier in dieser Ort, heißt Changi. Changi ist nordöstlich von Singapur. Und wir wollen zu dieser Insel Pulau Ubin fahren. Wir müssen mit dem Fähren, das dauert wahrscheinlich zwischen 15 bis 20 Minuten.
Kay Chiu ist Singapurer, hat in Deutschland studiert und kennt sich aus auf dem kleinen Eiland, das etwa 6-mal so groß ist wie Helgoland. Für Touristinnen und Touristen überraschend? Einen Fahrplan gibt es nicht. Die kleine Fähre für die Überfahrt durch die Meerenge von Johor legt erst ab, wenn 12 Personen an Bord sind. Drüben auf Pulau Ubin, wo es einst Granitsteinbrüche und Kautschukplantagen gab, liegt heute ein Naturschutzgebiet. Ein Ort ohne Wolkenkratzer und Stahlbeton, wie sonst in der Stadt. Dafür ein tropisches Refugium für Flora und Fauna. Der Äquator ist ganze 150 Kilometer nah.
So, diese Insel ist ungefähr 1 Kilometer weg von Singapur. Und hier sehen Sie nicht so viele Menschen. Nur einige Leute, die sind hier gewohnt. Es gibt einige Familien, die wohnen hier, ein paar hundert. Ja? Und einige von den Wohnungen sind noch da, aber viele sind schon zerstört. Und hier haben wir diesen Naturpark. Die Biodiversity ist sehr gut. Man kann wandern, man kann mit Fahrrad fahren, man kann mit einer kleinen Taxi mieten bis zu die anderen Ende von dieser Insel fahren. Es gibt Korallen hier, eine Mangrove-Sumpf hier.
Am Landesteg der Fähre laufen streunende Hunde herum. Männer mit Zigaretten im Mund angeln am Ufer. Es geht gemächlich zu. Auf Pulau Ubin ticken die Uhren anders. Das einzige Dorf, Kampong Sungai Durian, besteht aus einfachen Wellblech- und Holzhütten. Die wenigen Bewohner führten ein einfaches, traditionelles Leben, erklärt Kay Cheo. Viele von ihnen sind Fischer, Landwirte oder Händler. Ihre Familien leben seit Generationen auf der Insel.
Singapur ist seit 65 selbstständig. Heute unsere Bevölkerung ist 5,6 Millionen Einwohner. 76% plus minus, die sind Chinesen. Ungefähr 15% Malaien, 7% Inder und 2% sind aus anderen Nationalitäten. So wir sprechen die Mehrheit Englisch. Die nationale Sprache hier ist Malaiisch.
Singapur sei ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Religionen und Ethnien, erklärt Kay Cheo. Trotzdem gelinge das Zusammenleben und gleichzeitig gibt es auch in Singapur eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, entstanden während der Covid-19-Pandemie. Opfer sind meist Wanderarbeiter, hauptsächlich Männer aus Bangladesch, Indien und Sri Lanka, die schlecht bezahlte Jobs übernehmen, die von den Singaporeans gemieden werden, vor allem in der Bau- und Produktionsbranche. Davon ist auf Pulau Ubin nur wenig zu spüren. Durch das Dorf führt ein Schotterweg statt einer 5-spurigen Stadtautobahn. Es gibt Fahrräder statt Luxuskarossen und jede Menge wilde Tiere abseits des Großstadtdschungels. Hier arbeitet Noel Thomas als Conservation Manager für das National Park Board. Die Aufgabe der staatlichen Behörde, die rund 400 Parks von Singapur zu schützen und zu managen. Auch Pulau Ubin gehört dazu.
Pulau Ubin? It's a home to many critically endangered plants and animals.
Pulau Ubin ist die Heimat vieler vom Aussterben bedrohter Pflanzen und Tiere, darunter einige, die nirgendwo sonst in Singapur zu finden sind.
Die Artenvielfalt von Pulau Ubin zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt der junge Wissenschaftler. Deshalb ist der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Was Pulau Ubin so besonders macht? Zum Beispiel der kleine falsche Vampir, den es nur auf dieser Insel gäbe, so Noel Thomas.
Do not get fooled by the name Vampire. This is not one of the bats that feed on blood.
Lassen Sie sich nicht durch den Namen Vampir täuschen. Es ist keine Fledermausart, die sich von Blut ernährt. Dieser kleine Kerl trägt seinen Namen nur deshalb, weil er äußerlich einem Vampir ähnelt. Doch dieser falsche Vampir ernährt sich ausschließlich von Insekten und Pflanzen. Außerdem gibt es hier noch das vom Aussterben bedrohte malaiische Schuppentier, ein sehr scheues Säugetier.
A very shy animal.
Pulau Ubin ist Mikrokosmos und Rückzugsgebiet für seltene Tierarten, darunter auch Warane, Schlankaffen und sogar Nashornvögel.
Ein weiterer Star von Pulau Ubin ist der Großkantschil, der zur Säugetierfamilie der Hirschferkel gehört. Die Tiere gibt es fast nur auf dieser Insel. Außerdem gibt es noch Graureiher, die in vielen Ländern der Welt zu Hause sind. Hier nutzen sie die alten Steinbrüche als Schlaf- und Rastplatz.
Mit einem klapprigen Uralt-Taxi geht es in den Osten der Insel zur Hauptattraktion, den Chek Chawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs durchquert man einen tropischen Regenwald und man kann hier Waldbewohnern mit feinen Nasen begegnen, KGU.
Wir sind hier ganz tief in diesem Regenwald. Das ist nicht so dick. Und wir haben verschiedene Tiere hier. Die Wabor, die suchen etwas zum Essen, aber Untergrund und so weiter. Sie nehmen ihre Schnauze und sie graben, ja. Wabor, das ist ein wilder Schwein, ja.
Yes, so da.
Die Wildschweine sind an die Menschen gewöhnt, erklärt Herr Chiu. Die wissen genau, wie man an die Köstlichkeiten kommt, vor allem bei Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten.
Dann gibt es auch Affen hier, Papageien. Es gibt Monitor-Lizard, die ist auch hier, Schlangen. Aber diese Tiere, die sind nur am Tag zu sehen. Abends gibt es ganz andere Tiere. Die Dschungel ist lebendig mit diesen Nacktieren, die kommen raus, die suchen, essen und so weiter. Ja, so es gibt auch Schmetterlinge, schauen Sie da. Oh. Ja, okay.
Am Ende des Weges beginnt ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht, und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne. Mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen. Doch dieses fragile Ökosystem ist gefährdet. Der steigende Druck auf Singapurs begrenzte Landesressourcen hat dazu geführt, dass es immer mehr und neue Entwicklungsprojekte gibt. Diese könnten das Leben auf der Insel gefährden, meint Noel Thomas. Ob der Klimawandel Flora und Fauna bereits beeinflusst habe? Als Wissenschaftler könne er darauf noch keine abschließende Antwort geben.
Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels über einen langen Zeitraum beobachten. Klar ist, Pulau Ubin wird durch seine Mangroven geschützt. Aber wir haben mit einer umfassenden Datenerhebung zur biologischen Vielfalt gerade erst angefangen. Wir brauchen mehr Zeit und viele Daten, damit wir in den nächsten 3 Jahren Aussagen zur Biodiversität und zum Klimawandel auf Pulau Ubin treffen können.
Die Menschen, die wir getroffen haben, waren freundlich und zuvorkommend. Über Politik offen sprechend aber wollte niemand. Das ist in Singapur ein No-Go und hat mit Höflichkeit zu tun und einer etwas anderen Mentalität. Die Menschen sind stolz auf ihr Land, das es von der sogenannten Dritten Welt in die erste geschafft hat. Heute zählt Singapur laut Transparency International zu den am wenigsten korrupten Staaten der Welt. Gleichzeitig gibt es in Singapur seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1963 quasi eine Einparteienherrschaft trotz demokratischer Wahlen. Bezogen auf die Medienfreiheit führt Reporter ohne Grenzen Singapur von 180 Staaten nur an Stelle 129. Und es gibt die Todesstrafe. Für den Handel von Rauschgift wurden 2022 und 2023 wieder Menschen hingerichtet. Das alles wird von Amnesty International immer wieder kritisiert. Ortswechsel mitten im Stadtzentrum von Singapur.
Wir fahren gerade durch den historischen Kern des Botanischen Gartens. Er wurde 1859 gegründet und ist heute Singapurs einzige UNESCO-Welterbestätte. Vieles in der Parklandschaft ist seit unserem ersten Direktor unverändert geblieben und Teil des Kulturerbes.
Therese Chu arbeitet als Direktorin für die Singapore Botanic Gardens.
The garden was established in 1859.
Der Botanische Garten wurde während der Kolonialzeit angelegt. Er war Privatpark und Lustgarten. Die Leute kamen hierher, um seltene Pflanzen zu besichtigen. Und er war ein schöner Ort für die Kolonialisten, um in Singapur spazieren zu gehen.
Nice place for the colonial people to come and walk around in Singapore.
Gegründet wurde der Botanische Garten Singapur durch den Schotten Lawrence Niven. Heute beherbergt der im englischen Landschaftsstil angelegte Garten historische Gebäude und eine Vielzahl exotischer Pflanzen. 1874 kam die grüne Oase unter staatliche Kontrolle und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum für Wissenschaft, Forschung und zum Schutz der Flora, sagt Direktorin Chu.
So when the place was first established, it was conceived as an English landscape garden.
Der Ort wurde als englischer Landschaftsgarten angelegt. Damals, im 19. Jahrhundert, war das eine neue Bewegung, bei der es um einen weniger formal gestalteten Garten ging. Daher sind die angelegten Wege kurvenreich und weichen von den streng geometrischen Formen der europäischen Gärten ab. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Heute versuchen wir, die Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Ökologie des Ortes einzubeziehen.
More habitats and the ecology of the place as well. So actually, let's get out of the buggy for a little while.
Let's go.
Anfangs wünschte sich die britische Kolonialverwaltung eine grüne Oase als Zuflucht vor der schwülen Tropenhitze. Dann, ab Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die Briten ebenso wie Franzosen und Niederländer in ihren Einflusssphären botanische Gärten. Sie dienten der Forschung wie wirtschaftlichen Interessen, erklärt Therese Chu. Denn der industrielle Hunger nach Edelhölzern, Gewürzen, essbaren Pflanzen und medizinischen Wirkstoffen war gewaltig.
It was a very important economic garden. So this was back when all the colonies were trying to find plants.
Die Gärten dienten ökonomischen Zwecken. Das war die Zeit, als alle Kolonialmächte versuchten, Pflanzen zu finden, die für die Wissenschaft nützlich waren. Sie haben zum Beispiel Kautschuk, Kaffee und Muskatnüsse angebaut. Der Botanische Garten Singapur war bekannt als Heimatstätte der Gummiindustrie. Einer unserer ersten Direktoren, Henry Nicholas Ridley, entwickelte eine Methode zur nachhaltigen Ernte von Latex, ohne dass diese anschließend absterben. Er führte die Experimente in Singapur durch und so begann die Gummiproduktion.
So he did the experiments in Singapore and then that's how the rubber industry started.
Zu internationaler Berühmtheit hat es der National Orchid Garden geschafft, als Teil des Botanischen Gartens. Er wurde 1995 eröffnet und gehört zu den weltweit führenden Forschungsinstitutionen in der Kreuzung unterschiedlicher Orchideenarten, um außergewöhnliche Farben, Formen und Eigenschaften zu erhalten. Heute beheimatet Singapur die größte Orchideensammlung der Welt. Und hier im Botanischen Garten von Singapur kommen jedes Jahr neue Züchtungen durch Kreuzungen dazu und tragen mitunter Namen berühmter Persönlichkeiten und Staatsgäste. Pflanzen mit einer speziellen Mission, Völkerverständigung.
So I'm going to tell you a little about Singapore's orchid diplomacy.
Wir haben in Singapur so etwas wie eine Orchideendiplomatie. Die fußt auf einem speziellen Programm, die Hybridzucht von Orchideen. Wir benennen Orchideen nach VIPs, also sehr wichtigen Personen, die zu Besuch kommen. Beispielsweise Ihr Kanzler oder andere ausländische Würdenträger. Dann arbeiten wir mit unserem Außenministerium zusammen, halten eine Zeremonie ab, in der eine Orchidee nach dem Staatsgast benannt wird.
The Ministries of Foreign Affairs will work with us and will hold a ceremony and name orchids after them.
Singapurs blumige Charmoffensive findet regelmäßig statt, wenn Regierungschefs, Monarchen und Autokraten dieser Welt anreisen. Im VIP-Garten kann man sie bewundern. Orchideen mit den Namen von Nelson Mandela, Prinzessin Diane, Margaret Thatcher und...
Eine Orchidee ist nach Barack und Michelle Obama benannt. Ich glaube, mittlerweile gibt es über 200 VIPs mit einer eigenen Orchidee.
Eine Dendrobium Olaf Scholz gibt es ebenso zu bewundern wie eine Orchidee seiner Vorgängerin.
I didn't do my homework.
Angela Merkel.
Is that here? Oh, it is. Are you sure it's up?
In einer feierlichen Zeremonie wurde sie 2011 im Beisein der Ex-Regierungschefin der Öffentlichkeit vorgestellt und nach ihr benannt. Die Dendrobium Angela Merkel hat violett-mintfarbene Blätter, kann bei entsprechender Pflege meterhoch werden und trotzt auch widrigen Bedingungen, sagt zumindest Therese Chu.
The Dendrobium Angela Merkel is a hybrid of Dendrobium-type orchids. It is.
Die Dendrobium Angela Merkel ist eine künstliche Kreuzung verschiedener Orchideenarten. Wissen Sie, wie lange es dauert, um neue Hybride zu erhalten? Mindestens 7 Jahre. Wenn also die Würdenträger nach Singapur kommen, dann muss die Züchtung fertig sein, die Orchidee bereits blühen, um für die Benennung bereit zu sein. Dahinter steckt also jede Menge Arbeit und Aufwand.
Über 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in den Botanischen Garten. Trotzdem verliert man schnell das Gefühl, mitten in einer Megacity zu sein. Der Eintritt ist kostenlos, künstliche Bäume wie an anderen Orten Singapurs, Fehlanzeige. Es ist schwül und heiß, 30 Grad schon um 10 Uhr morgens, die Luftfeuchtigkeit bei heftigen 90%. Trotzdem geht es zu Fuß durch den Stadtteil Tanjong Pagar, ein multikulturelles Viertel im Süden Singapurs mit vielen Restaurants und bunten Nachtleben. Wohin man schaut? 30 bis 40 stöckige Wohnhäuser.
Meine Haustür steht eigentlich immer offen. Meine Nachbarn sind mir wichtig, 2 ältere Leute.
Kees Ing lebt in einer 3-Zimmer-Eigentumswohnung im 19. Stock. Nichts Ungewöhnliches in Singapur. Wie viele andere Einwohner hat der junge Mann seine Wohnung vom Staat erworben und für 99 Jahre gepachtet. Public Housing nennt sich das System, sagt Kees. Doch dabei geht es nicht nur um die eigenen 4 Wände, sondern auch um Gemeinschaft.
Wir kaufen für uns gegenseitig ein. Wir nennen das in Singapur Kampong. Ein malaiisches Wort, das traditionell ein Dorf oder eine ländliche Siedlung beschreibt. Wir haben diesen schönen Sinn für eine enge soziale Bindung. Wir teilen uns das Pflanzenrack dort. Er baut sein eigenes Zeug an und kümmert sich um meine Pflanzen, wenn ich mal unterwegs bin.
Wir sitzen bei einer Tasse Chrysanthementee zusammen. Seine Wohnung liegt in einem der oberen Stockwerke. Hier fühle er sich wohl, sagt Kees. Er sei leidenschaftlicher Fahrradfahrer und sein Bike stehe immer auf dem Hausflur. Die Nachbarn würden das tolerieren, wie überhaupt das Miteinander sehr wichtig sei. Obwohl Häuser und Wohnungen oft einförmig und nach dem gleichen Muster gestaltet sind, erfreuten sie sich bei den Singaporeans großer Beliebtheit. Über 80% aller Einwohner haben eine solche Eigentumswohnung mit staatlicher Hilfe erworben, um so dem Problem hoher Mieten zu entgehen. Das System des Public Housing funktioniere. Hier lebten Arm und Reich nebeneinander, bestätigt auch Pei Juan Yu. Die Architektin lebt im gleichen Stadtviertel. Nebenbei arbeitet sie als Stadtführerin und zeigt Touristen ihr eigenes Viertel.
Die Regierung will nicht, dass Leute Häuser und Wohnungen kaufen, um mit ihnen zu spekulieren. Die Idee des öffentlich geförderten Wohneigentums ist, dass du in der Wohnung lebst und nicht, dass du Geld damit verdienst. Das ist auch einer der Gründe, warum Airbnb in Singapur verboten ist. Außerdem zerstört Airbnb das Gemeinschaftsleben. Öffentlich geförderte Eigentumswohnungen dürfen nicht vermietet werden. Du kannst sie langfristig vermieten, ja, aber nicht für 5 oder 7 Tage.
Aber nicht, 5 days, 7 days. Beim gemeinsamen Gang durch den Hochhauskomplex fällt mir auf, überall gibt es gepflegte und liebevoll angelegte Grünflächen und Blumenbeete. Alles wirkt renoviert, Unrat, Fehlanzeige. Die glatten Fassaden sind frisch gestrichen, Graffitis sucht man vergeblich. Das Sprayen ist in Singapur streng verboten, ebenso das Wegwerfen von Kaugummis oder Zigaretten. In den langen Fluren hängen Nachbarn ihre Wäsche auf. Man sieht ältere und jüngere Leute miteinander plaudern. Statt Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss öffentliche Begegnungsstätten oder wie hier Supermarkt, Friseur und Bäckerei. Man kann Dinge des täglichen Lebens kaufen, ohne mit dem Auto fahren zu müssen. Die nächste Bus- oder U-Bahn-Station liegt in 3 Minuten Entfernung. So hat es die Regierung vorgeschrieben. In Gehweite bietet diese Anlage alles, was Menschen zum Leben brauchen. Schulen, Kindergärten und medizinische Versorgung und mehr noch.
Dazu gehört auch die Politik der ethnischen Integration. Wir wollen die soziale Interaktion fördern, indem wir unsere Wohnviertel ethnisch durchmischen, um vielfältigere Gemeinschaften zu schaffen.
Sagt Wong Hong Quan vom Ministerium für nationale Entwicklung. Und das heißt, Chinesen, Malaien, Inder und andere Ethnien werden nach einem staatlich festgelegten Schlüssel auf die Stadt- und Wohnviertel verteilt. So gäbe es keine Ghettobildung in der Vielvölkermetropole Singapur, bestätigt auch Keith. Eigentumswohnungsbau als Laboratorium der Gesellschaft, das stärke den sozialen Zusammenhalt und beuge der Verslammung vor. Gleichwohl ist das System des Public Housing alles andere als perfekt. Die Regierung verbindet den Zugang zu den günstigen Wohnungen mit antiquierten gesellschaftspolitischen Vorstellungen und stößt damit auch auf Kritik. Junge Paare müssen verheiratet sein, um eine Public Housing Wohnung erwerben zu können. Singles unter 35 haben praktisch keine Chance auf ein staatlich gefördertes Zuhause, ebenso wenig Alleinerziehende unter dieser Altersgrenze. Das sagt auch Keys Inc.
Viele Leute heiraten nur, um eine Wohnung zu bekommen. Klar, zu heiraten ist immer eine große Entscheidung, egal wo man herkommt. Letztendlich fördert die Regierung das Heiraten, auch um die Bevölkerung zu vergrößern. Aber es gibt eine Menge Menschen wie mich, die nicht heiraten, nur um eine Wohnung zu bekommen. Meine Partnerin und ich, wir haben unsere eigenen getrennten Wohnungen. An manchen Tagen leben wir bei ihr, eher außerhalb der Stadt. An anderen Tagen wollen wir zurück in die City. Das hängt von unserem Lebensstil ab.
Zum Abschied gibt es eine herzliche Umarmung und noch einen letzten Hinweis. Trotz der Erfolge des öffentlichen Wohnungsbaus stehe das Land vor neuen Herausforderungen, sagt Kies. Die zunehmende Überalterung der Bevölkerung stelle das Wohneigentumsmodell auf die Probe. Der Grund? Die immer älter werdende Bevölkerung habe Bedürfnisse, die erst noch berücksichtigt werden müssen. Die Regierung sei gefordert, barrierefreie Wohnungen und eine altersgerechte Infrastruktur zu schaffen. Da sind sich Keys Inc. und Pei Chuan Yo einig. Aber das gelte auch für Deutschland, füge ich beim Abschied noch hinzu.
Michael Marek und Saskia Guntermann waren unterwegs in Singapur. Alle unsere Sendungen können Sie auch in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine aktuellen Meldungen zu größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Zudem ist auf der 113 zwischen Stubenrauchstraße und dem Tunnel Rodo stadtauswärts wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur in Richtung Unter den Linden frei. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße ebenfalls nur eine Spur frei. Lichtenrade-Lichtenrader Damm zwischen Großzietenau und Fehlingstraße ist an einer Baustelle nur eine Spur pro Richtung frei. Zur S-Bahn Berlin. Wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es bei der S1 und S7 zu Verspätungen und Ausfällen. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Der Iran und Israel haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. Im Norden Israels schlugen Raketen ein. Laut Rettungsdiensten wurden mindestens 8 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Auch aus Tel Aviv und Jerusalem gibt es Berichte über getroffene Gebäude. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden erstmals Attacken auf Öl- und Gasanlagen gemeldet. Außerdem soll das Verteidigungsministerium bombardiert worden sein. Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Das hat der Vermittlerstaat Oman mitgeteilt. In der Hauptstadt Maskat sollte die 6. Verhandlungsrunde stattfinden. Teheran erklärte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Zum ersten Mal werden die Veteranen der Bundeswehr heute bei einem nationalen Veteranentag gewürdigt. In Berlin ist die Zentralveranstaltung vor dem Reichstagsgebäude geplant. Es werden auch Gegendemonstranten erwartet. Mario Bartsch, RBB 24.
Wegen der Feierlichkeiten müssen Verkehrsteilnehmer im Regierungsviertel mit Einschränkungen rechnen. Betroffen ist zwischen 11 und 21 Uhr der Bereich rund um den Reichstag sowie das Brandenburger Tor. Angemeldet sind auch mehrere Gegenveranstaltungen. Unter dem Motto Veteranen gegen Krieg ist um 12 Uhr eine Demo in der Scheidemannstraße geplant. Ab 14 Uhr soll ein weiterer Protestzug unter dem Titel Wir feiern eure Kriege nicht vom Bahnhof Friedrichstraße zur Marshallbrücke ziehen.
In Washington hat zum 250. Jahrestag der US-Armee eine große Militärparade stattgefunden. Zeitgleich gingen in zahlreichen Städten der USA zehntausende Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straße. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Trump muss gehen, jetzt, stand auf Transparenten einer Demonstration in Washington. Die Proteste richteten sich auch gegen das Vorgehen Trumps in Los Angeles. Die amerikanische Regierung hatte vergangene Woche die Nationalgarde und Soldaten der Elitetruppe Marines in die Stadt geschickt, um Proteste gegen das Vorgehen der Immigrationskontrollbehörde ICE niederzuschlagen. Gegen den Willen der Bürgermeisterin von Los Angeles und des kalifornischen Gouverneurs.
Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden.